Hallo allerseits, willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Diesmal die Ausgabe 94 mit freundlicher Unterstützung von PayOne. Wir haben diesmal nur einen Gast und ihr werdet auch nur meine Stimme hören, weil jeder andere gesagt hat, er hat was Besseres zu tun, als mit mir heute in den Podcast zu kommen. So eine Sauerei. Ich begrüße Mirko Kraul. Hallo Mirko.
Hallo.
Mirko, sag doch mal unseren Zuhörern, wer du bist, was du machst und worüber wir uns heute unterhalten werden.
Ja, mein Name ist Mirko Kraul. Ich bin der Geschäftsführer von Collect Artificial Intelligence GmbH, kurz auch Collect AI, weil der Name ist so kompliziert. Was machen wir? Wir machen das Thema Forderungsmanagement. Also sprich, immer dann, wenn sozusagen eine Forderung offen ist, können wir einspringen als Service-Dienstleister. Das heißt, wir können Rechnungen versenden. Wir kümmern uns um den gesamten Mahnwesenprozess und auch um den Inkassoprozess.
Sehr spannend. Mirko, du hast natürlich davor auch noch jede Menge Erfahrung gesammelt, nicht nur im AI-Bereich.
Ja, das ist korrekt, ja. Tatsächlich habe ich eine Biografie, die dahinter steht. Was habe ich vorher gemacht? Also ich habe lange Zeit in der Beratung tatsächlich gearbeitet im Bereich Payment vor allem. Und zwar bei der InnoValue, jetzt Ernst & Young InnoValue in Hamburg, und habe da jede Menge Payment-Projekte gemacht. Das habe ich über 6 Jahre gemacht und danach war ich als Interim Manager, als Freelance Consultant in diversesten Startups unterwegs. Genau.
Jetzt lässt du aber eine schöne Station aus.
Ich weiß, dass du genau das wolltest. Ich war tatsächlich auch kurze Zeit einmal bei der sogenannten Power Technologies oder POVA Technologies.
POVA.
POVA sagen tatsächlich viele Deutsche dazu. Und da war ich Interim COO für Central Europe. Das war auf jeden Fall eine äußerst spannende Erfahrung. Das ist aber das, was man als Berater macht, ne? Man sieht einfach richtig coole Sachen und man sieht auch manchmal Sachen, ich sag mal, da hat das Schiff schon sehr leck geschlagen. Und das Loch ist ziemlich groß manchmal.
Power ist ja eins der mit einem sehr illustren und sehr schillernden Persönlichkeiten. Dan the Man fällt mir dann immer wieder ein.
Ja, das passt ganz gut.
Willst du 2, 3 Worte dazu sagen? Oder? Weil ich glaube, das ist ja immer noch so ein kleines Mysterium, was da passiert ist. Von einer, ich bin der nächste Bill Gates, ich mache PayPal, Square und Stripe und wenig alles tot, zu riesengroß, Milliardenbewertung, wir gehen morgen an die Börse. 5 Minuten später war es so, okay, geht mal alle nach Hause.
Ja, das ist natürlich... Ja, genau so war auch ungefähr so ein bisschen die Geschichte, sage ich mal. Wie habe ich da begonnen? Also das war 2015 war das, Ende 2015 wurde ich mal angesprochen mit dem Hinweis, wir brauchen ein bisschen mehr Struktur, könntest du uns da unterstützen? Und bin dann zu POVA alias Power hin. Was wollten die eigentlich machen? Eigentlich wollten die so ein bisschen Mobile Commerce, Mobile Payment machen. Das, was auch ein paar andere versucht haben. Beispiel ist halt der teilweise heiß geliebte, heiß gehasste QR-Code, der dann in Zeitschriften ist. Man macht ein Foto davon und kann dann instant sozusagen ein bestimmtes Gut kaufen, das einem dann geliefert wird. Und ich glaube, deren Vision war einfach viel zu groß. Ja, die wollten tatsächlich, wie du sagst, PayPal und Co. obsolet machen. Aber auch das, was ich jetzt habe, ja, die Nöte und die Sorgen, die sind dann doch immer sehr irdisch in einem Startup, ja. Da musst du halt ein paar Calls machen, Projekte aufsetzen, brauchst sehr konkrete Features, ja. Und ich glaube, die Vision war einfach zu groß und es wurde an zu vielen Themen gearbeitet, ja. Und gerade wenn man auch schillernde Persönlichkeiten hat, die auch darauf achten, dass du halt wirklich, ich sag mal, nach außen hin eine gute Repräsentanz hast, das kostet halt auch alles richtig viel Geld, ja. Das dann vielleicht woanders mal fehlt. Trotzdem, ich finde, man muss einfach mal Erfahrungen machen, ja. Also gerade als Berater ist ja genau das Gleiche. Du machst da richtig tolle Erfahrungen, siehst wirklich tolle Unternehmen, machst unglaublich tolle Projekte, die sehr erfolgreich sind. Aber du siehst auch mal das andere. Und ich finde, das andere hilft auch einfach mal, um ein bisschen geerdet zu werden, ja, um mal zu sehen, okay, es geht nicht immer nur nach oben, es gibt auch eine andere Richtung.
Ja, komplett richtig. Ich kann mich noch dunkel dran erinnern. Ich glaube, ich habe Dan das erste Mal getroffen 2013. Da war er noch dem dieser Idee unterlegen, dass er selbst einen Dongle bauen wollen würde, ja. Und eine Kassenlösung und ein iPad-System. Und eigentlich könnten wir doch gleich aufhören mit Payleven, weil er würde uns gleich tot machen. Ich glaube, ich habe diesen Dongle nie gesehen und schon gar nicht in funktionierend. Der Mensch war halt einfach, der war schon sehr
schillernd.
Sehr interessant.
Ja.
Ja, ja, sehr interessant.
Wobei ich sagen muss, ich bin echt ein großer Fan gewesen von der Kassenlösung, die tatsächlich gebaut wurde und auch ausgerollt wurde. Ich glaube einfach, es war dann zu teuer insgesamt im Sinne der, wir brauchen mehr Geld, um das Ding wirklich marktreif zu machen oder wirklich zu vermarkten. Ich meine, dass es gekauft wurde von einem israelischen Unternehmen. Ich kann es aber nicht genau sagen, ehrlicherweise. Ja. Das war aber eine Lösung, die war nicht schlecht. Auch die Software, die drauf lief, war nicht schlecht. Ich glaube, du hast einfach das Thema gehabt, dass die, ich sag mal, die Poa-Tech-Lösung, das war die Lösung, die tatsächlich eher das Genick gebrochen hat.
Ja, 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 ja. Okay. Okay, aber auch da, du hattest ja auch viele, glaube ich, Leute mit in dem Team, die du auch schon als Berater kanntest, so Ex-Telekom-Leute und so.
Ja, wobei das nur einer war. Das war der Peter Vesco, der tatsächlich für den Bereich Europa zuständig war als CEO. Ja. Also links und rechts gab es dann vielleicht noch ein paar andere, die dort auch rumgesprungen sind, aber du, die Industrie ist klein, ne? Man sieht sich dann doch relativ häufig. Ja.
Deshalb sind wir ja alle auch hier auf First Name Basis, weil wir kennen uns alle schon so lange
quasi. Ja, das stimmt. Ja, ja.
Gut, das soll aber nicht unser Thema sein. War nur ein kleiner Ausflug und natürlich ein kleiner Blindside für Mirko, um den Einstieg zu finden. Was ist unser Thema für heute? Wir wollen uns um dieses komische Thema Artificial Intelligence im Fintech kümmern. AI. Jeder redet drüber, ist so ein bisschen wie Teenage Sex. Ja, jeder redet drüber, jeder hat es angeblich, aber keiner weiß, wie es geht. Mirko, was ist deine Definition von AI?
Ach, das ist ein richtig, richtig guter Vergleich mit dem Teenage Sex, ja. Manchmal hat man ihn dann doch und man merkt es irgendwie gar nicht.
Das lässt jetzt tief blicken, Mirko. Ja,
das ist tatsächlich mit dem Thema AI so, ne? Wenn wir jetzt mal ein bisschen so ausholen. Also, was ist so eine gute Definition, ja? Also, ich würde erst mal sagen, was ist es eigentlich nicht und was stellen sich immer Leute so ein bisschen drunter vor? Ja? Mhm. Ich sag mal, die Leute, die irgendwie, oder wenn man ein bisschen Matrix guckt und vielleicht einmal zu viel geguckt hat, oder Terminator, ja, oder vielleicht auch irgendwie diesen Film mit Joaquin Phoenix, irgendwie Her, oder AI mit dem Spielberg, von dem Spielberg, ja. Da hat man immer so das Gefühl, es gibt entweder so eine Supermaschine wie bei Matrix, die irgendwie alles beherrscht, ja, dass die wirklich zu allem, ich sag mal, eine Meinung hat und alles irgendwie beeinflussen kann, ja, und irgendwie alle Probleme lösen kann, ja.
Du meinst oder, Google?
Ja, so ein bisschen ist das tatsächlich so. Ich glaube, die sind am weitesten da. Oder du hast halt irgendwie sowas wie bei AI oder Her, dass du halt irgendwie so diesen fühlenden Mensch hast. Aber ich glaube, diese Supermaschine, die gibt's ja gar nicht. So, das heißt, das würde ich erstmal ein bisschen ausschließen, da viele versuchen natürlich so in diese Richtung zu gehen und irgendwie das so ein bisschen zu schaffen. Manchmal spricht man ja auch so ein bisschen von der Singularität, also eine Supermaschine, die wirklich jedes Problem lösen kann. Und dann gibt's eigentlich das, was man, ich sag mal, heute nutzt und wo man auch forscht und wo man auch ein paar, ich sag mal, schon erste Schritte gemacht hat, die auch teilweise sehr erfolgreich sind. Und das ist so die AI, die ich so als die realistische oder reale AI sehen würde. Und eine einfache Definition wäre eine selbstlernende Software. Und wenn du ein bisschen weiter gehst, sagst du einfach, du hast irgendwie ein konkretes Problem oder einen konkreten Anwendungsfall und du versuchst, den halt mit Hilfe von Mathematik, Schrägstrich Informatik zu lösen. Ja. Und das ist eine Aufgabe, die Intelligenz erfordert. Du musst Daten auswerten, musst die richtigen Schlüsse ziehen und daraus eine Entscheidung irgendwie definieren. Und du lernst dann auch. Also du kannst dich immer wieder selbst verbessern. Das ist so, das ist die reale AI, wenn man da mal irgendwie so eine kryptische Definition möchte. Gibt's aber auch natürlich mehrere.
Ich habe gestern per Zufall auf einem, saß ich in einer Veranstaltung von Amazon, die eigentlich mehr eine Verkaufsveranstaltung war für deren AI-Systeme. Das, was die so als Definition genommen haben, ist, früher hast du das klassische EVA-Prinzip gehabt, also Eingabe, Verarbeitung, Output.
Ja.
So haben wir früher quasi Programme geschrieben. Das heißt, du musstest am Ende des Tages alles vorwegnehmen, was du glaubst, was passieren könnte.
Genau.
Was natürlich, ne, Mensch beschränkt plus Datenbasis beschränkt plus Erfahrung beschränkt, natürlich nicht ausreicht, um eine Realität abzubilden. Das, was wir aufgrund der Möglichkeitenstand heute haben, ist, dass du definierst, welche Daten, du definierst, welchen Output du haben willst und das Programm schreibt sich selbst, übertrieben gesagt. Also du lernst ein System an, guck mal, so sieht ein Donut aus oder so sieht ein Hund aus, wenn wir mal bei Image Recognition sind.
Ja.
Und das System lernt, okay, So etwas könnte aussehen wie ein Donut und das Ganze trainierst du nicht mit 5 Bildern, sondern mit 500.000 Bildern. Und irgendwann hat dieses System gelernt, also sprich das Programm geschrieben, wie erkenne ich einen Donut, ohne dass ein Mensch dieses Programm geschrieben hat.
Genau, richtig. Diese Definition nutzen wir tatsächlich auch. Da haben wir auch ein schönes Bild dafür. Das Interessante ist ja, wenn man jetzt mal so in die klassische Programmierung geht. Ich habe ewig schon nicht mehr programmiert. Ja, irgendwie. Ich habe neulich mal geguckt, die letzte Zeile, die ich mal programmiert habe, vor 12 Jahren irgendwie PHP. Und das ist ein riesen Zeitraum natürlich in dem Bereich. So, und aber wenn du mal anschaust, wenn man jetzt klassisches Programm anschaut, da kannst du natürlich auch so eine Pseudo-Intelligenz reinbringen. Ja, du machst ganz viele Wenn-Dann-Sachen, so eine Art Entscheidungsbaum. Wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann.
Genau.
Nur das Problem ist natürlich, wenn du diesen Baum hast, der ist erstmal statisch und wenn du keine Intelligenz drauf hast, ja, dann musst du den selber manuell managen. Kannst du machen bis zu einem gewissen Grad, aber entweder ist es fehleranfällig, weil du falsche Thesen reinbringst, oder es kostet einfach unglaublich viel Managementaufwand, oder irgendwann, wenn die Datenmenge so groß ist, ist es eigentlich nicht mehr möglich. Ja, und verlierst auch unglaublich viel Zeit. Und deshalb, das, was du sagst, ist es ja eigentlich. Ja. Das heißt, dieses Programm entwickelt sich selber weiter. Diese Wenn-Dann-Befehle sind einfach unglaublich dynamisch da drin.
Ja, genau.
Das ist jetzt und aber alles sehr kryptisch. Da braucht man praktische Beispiele. Ja, was heißt denn das eigentlich?
Das stimmt, lass uns Beispiele finden. Wofür benutzt ihr AI oder Machine Learning?
Ich würd jetzt fast sogar noch mal sagen, lass uns doch mal die allgemeinen Sachen, wo die Leute sagen, was, das ist alles AI, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Weil wenn wir jetzt mal das Thema AI betrachten, ja, dann denken immer viele Leute, ja, das kommt irgendwann in 10 Jahren, 20 Jahren, ja, irgendwann fliegende Roboter, was auch immer. Aber was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass sie eigentlich heute eigentlich fast jeden Tag AI nutzen. Das sind immer nur ganz kleine Bausteine in ihrem Leben, ja, in allen Sachen.
Ja.
Das ist das beginnt halt, und das ist schon wieder fast fancy, das, was du natürlich auch immer sehr gerne liebst, ist deine schöne Amazon Alexa. Klassischer Fall von AI dahinter, ja.
Klar.
Aber dann gibt es irgendwie noch tausend andere Sachen, ja. Also wenn du zum Beispiel die ganzen Assistenten, die anguckst auf dem Handy, ja, da kann man jetzt alle runterrasseln, ja. Cortana von Microsoft, ja, die Siri von Apple, Google Now Assistant, ja, von Google. Dann auch nochmal irgendwie, ich glaube, Bixby heißt die jetzt von Samsung,
von Samsung, ja, der neue.
Das sind alles eigentlich AI-Systeme, die dahinter stehen. Da sieht man auch gleich ganz genau, was sie können. Aber auch, wo sie manchmal schon scheitern, ja, wo du einfach sagst, oh, was für ein Scheiß, wieso geht das jetzt nicht?
Ja, ich würde sogar sagen, noch trivialer, ja. Also selbst bei den Assistenten kann man vielleicht sogar noch drüber nachdenken, ah ja, okay, das ist ein intelligentes System. Wenn ich in Facebook ein Foto hochlade und der automatisch die Faces erkennt oder erkennt, wer in diesem Bild drin ist, das ist AI. So trivial. Das benutzen einfach viele Leute, wie du schon richtig sagst, tagtäglich, ohne zu merken, dass tatsächlich dort auf Big Data trainierte Machine Learning Algorithmen am Ende des Tages gebraucht wurden und da sitzt kein Facebook-Engineer, guckt sich die Fotos an und sagt, das ist der Mirko, das ist der Raphael, um sich das auf dem Foto anzugucken.
Ja,
also das passiert vollautomatisch.
Absolut, ja. Und wenn du noch mal trivialer reingehst, wenn du jetzt, weiß ich, iPhone-Beispiel, da gibt es dann die App-Vorschau, ja. Selbst diese Favoriten, die dir da vorgezeigt werden oder angezeigt werden, sind letztlich auch teilweise AI-basiert, ja. Dass dahinter selbstlernende Prozesse, Programme laufen, die sagen, der braucht jetzt, glaube ich, wirklich mal die Maps-App, weil die nutzt er sowieso immer abends 18 Uhr, als Beispiel jetzt, ja. Also es ist teilweise sehr trivial und dann nimmt irgendwie so der Grad der Fanciness heutzutage zu, wenn du guckst Richtung Tesla Autopilot, ja, oder Google autonomes Fahren als weiteres Thema oder all die Chatbots, die irgendwie gerade versucht werden, aber auch natürlich sehr an der Realität manchmal auch noch ein bisschen scheitern, sage ich mal. Also da gibt es eine ganze Menge. Oder die Vorschläge bei Netflix und Amazon, welchen Film magst du jetzt als nächstes schauen? Ja, das sind teilweise Dinge, wo dahinter wirklich AI schon dahinter steckt.
Ja, also die ganzen Recommendation Engines suchen bei Google laufen natürlich nicht mehr über irgendwelche statischen Rulesets, sondern tatsächlich auch über AI. Ja, also es ist tatsächlich, AI ist nicht etwas Abstraktes, ist nicht etwas, was wir, woran wir glauben, dass das irgendwann kommen wird oder kommen könnte. Es ist schon längst da.
Absolut, ja, absolut. Ich glaube, das ist einfach ein schleichender Prozess, ja. Ähnlich wie Smartphones oder Computer oder Internet, ja. Das ist irgendwie, das war nicht der Big Bang, heute auf morgen nutzen alle das, sondern es ist eher so, es schleicht sich so ganz langsam heimlich in unser Leben rein.
Naja, auch da, ich finde das immer wieder erstaunlich. Es gibt ein sehr schönes Buch, jetzt mache ich mal Buchwerbung ausnahmsweise.
Okay.
Das ich wirklich jedem empfehlen kann, der sich in diesem Kontext mal schlau machen will oder auch mal was sehr Unterhaltsames lesen will. Und zwar geht es um die Downside von Big Data. Das Buch nennt sich Weapons of Mass Destruction, also in Anlehnung an Massenvernichtungswaffen, nur halt an mathematische Massenvernichtungswaffen. Das ist geschrieben von einer Frau, die sehr, sehr lange im Big Data Umfeld gebaut hat. Und die erklärt halt im Leben eines US-amerikanischen Bürgers von Geburt bis quasi Tod, wie oft Big Data Algorithmen und Machine Learning Algorithmen unterbewusst, ohne dass es den Menschen bewusst ist, tatsächlich ihr Leben steuert. Super interessant, weil das sind keine Beispiele, die irgendwie jetzt in 2017 anfangen, sondern es sind Beispiele, die existieren einfach seit 15, 20 Jahren, sind diese Algorithmen Realität in den USA. Wir wissen, dass wir in Europa manchmal ein wenig dahinter hängen, plus wir haben ja auch noch echte Datenschutzgesetze, im Gegensatz zu anderen Regionen. Aber das zeigt halt einfach einen Ausblick, das gibt einen Ausblick, was da passieren kann, und zwar für sowohl gut als auch schlecht. Super interessante Lektüre, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Natürlich auch dir, Mirko.
Okay, danke für den Tipp. Aber nein, absolut, ja. Also das hat man eigentlich jeden Tag. Wenn man sein Smartphone benutzt, ist es der Fall, aber auch am stationären PC. Gutes Beispiel, was ja lange Zeit auch immer durch die Presse immer ging, ist das Thema Cookies, ja. Wenn man sich da mal seine Cookies anschaut und wie oft man bei irgendwelchen Retargeting-Unternehmen landet, das ist schon interessant, ja. Also da ist man doch schon relativ häufig durchleuchtet und deutlich mehr, als man selber glaubt.
Genau. Und jetzt lass uns die Brücke schlagen zu, wir heißen Payment und Banking. Lass uns Fintech machen. Wofür brauchen wir und glauben wir, AI in Fintech zu haben? Oder ist das auch schon Realität?
Also, ich glaube tatsächlich, dass es teilweise schon Realität ist. Und wenn du dir, ich sag mal, wenn man jetzt mal ganz klassisch auf Deutsch mal sich so eine Wertschöpfungskette der Bank anschaut, ja, und die schön zerschneidet in die einzelnen Funktionen, dann würde ich wieder die Gegenfrage stellen, in welchem Bereich nicht? Warum? Also, wenn du mal vorne beginnst, ja, im Vertrieb und Marketing kannst du perfekt AI machen. Als ein Beispiel jetzt mal, ich fange jetzt mal vorne an, so einer klassischen Wertschöpfungskette in der Bank. Ja. Was bedeutet das? Wenn ich heute mal so, wenn ich eine sehr klassische Bank mir anschaue, dann ruft mich auch mal ein Bankberater an und sagt, Mensch, Herr Kreuer, wollen Sie nicht einen Bausparvertrag haben? Ja, warum ruft er mich an? Weil
meinem habe ich das abgewöhnt.
Gute Sache, soll ich auch nochmal machen. Warum macht er das? Weil sein Teamleiter gesagt hat, heute ist die Woche des Bausparens, verkaufen wir ein paar Bausparverträge. Ja. Wenn wir da ordentlich was verkaufen, dann kriegen wir nochmal ein bisschen Kickback von unserem Dienstleister und das lohnt sich für alle. Ja. Weil das in seinen Zielen stehen hat. Das ist aber weder effektiv noch effizient.
Und vor allen Dingen ist es nicht relevant für den Kunden.
Und vor allen Dingen ist es nicht relevant für den Kunden, der dann leider sagen muss, das ist nicht das, was ich gerade brauche. Und wenn man jetzt dort einfach sich das mal anschaut, ja, im Vertrieb Marketing kommen wir sofort zum Thema Datenschutz, ganz klar. Aber im Grundsatz kannst du da halt irgendwelche Prediction Analysis machen. Ja, du hast halt im Optimalfall, das ist jetzt natürlich grausam, wie gesagt, vom Datenschutz her, hast du unglaublich viele Daten. Und wenn du die smart auswertest, dann weißt du wahrscheinlich, dass es in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Bedarfe gibt und dann kann man halt die Entscheidung treffen, was biete ich ihm wirklich an? Nämlich das, wo die Abschlusswahrscheinlichkeit groß ist und ich auch vielleicht einen Euro verdienen kann. Und die zweite Frage ist natürlich auch, wie mache ich das? Ja, muss ich da unbedingt einen Bankberater haben, der dann anruft oder ist es dann vielleicht eine E-Mail, eine SMS, was auch immer. Also selbst im Bereich Vertrieb, Marketing kannst du schon AI sehr gut einsetzen und da deutlich effizienter und auch effektiver werden.
Jetzt bin ich fast komplett bei dir. Also A, halte ich tatsächlich das Datenschutz rechtlich gar nicht für so bedenklich, weil am Ende des Tages ist das etwas, wenn du, und da ist jetzt die Diskrepanz zu dem, was du gesagt hast, es sollte dem Bankberater und der Bank dabei nicht gehen, einen Euro zu verdienen, sondern diesen Kunden dort abzuholen, wo er gerade steht und ein Bedürfnis, was er vielleicht hat, was er vielleicht aber noch nicht artikuliert hat gegenüber der Bank, abzuholen und ihn einzusammeln und zu verhindern, dass er irgendwo anders hingeht und dass er vielleicht, in Anführungsstrichen, schlecht beraten wird oder ein subpares Produkt bekommt. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo, wenn wir uns selbst als Kunden betrachten, wir wollen doch Mehrwert. Wir sind doch bereit, absolut, dazu, unsere Daten zur Verfügung zu stellen, wenn jemand in unserem Sinne handelt. Nicht, um sich selbst zu optimieren und seine Provision zu optimieren. Ja, es ist doch immer dieses, mich ruft ein Bankberater an, auch da nochmal, wann habe ich das abgewöhnt? Aber mich ruft da einer an und der probiert mir was zu verkaufen. Da geht doch bei jedem von uns sofort dieses Ding durch, oh, das ist nicht das beste Produkt, sondern es ist nur das Produkt, wo er die beste Provision hat. Das ist nicht das Produkt, was zu mir passt, weil ich habe gestern ein Haus gekauft. Warum will er mir schon wieder ein Haus Kredit verkaufen?
Ja.
Also er kennt mich nicht, er kennt meine Situation nicht. Dieses Kontextbedingte braucht einfach Intelligenz und Daten. Aber wenn es dann in meinem Vorteil, zu meinem Vorteil benutzt wird, wäre ich doch froh darüber.
Absolut. Ne? Ich glaube tatsächlich, das Thema Kontext ist ja ein unglaublich wichtiges Thema, gerade auch im Banking. Ja, weil eben einfach den Bankberater 100 Mal anrufen lassen, bis beim 100. Mal einer abschließt, ist halt auch jetzt nicht so effizient. Ja, deswegen, ich glaube tatsächlich, Kontextbezogenheit ist super wichtig. Ich glaube sogar übrigens auf jedem Kanal. Das gilt genauso für halt Mobile. Mobile-Banking ist das Thema schlechthin. Aber selbst ein Bankberater kann das in Zukunft viel kontextbasierter machen. Was meine ich damit? Im ersten Schritt, ich sag mal, erste Ausbaustufe AI wäre halt, ein Bankberater kommt morgens ins Büro, den gibt's vielleicht dann noch, weil man ihn vielleicht doch nochmal irgendwo braucht, und dann sieht er aber auf seinem Bildschirm oder irgendwie eine Liste, was auch immer, einfach mal heute die Dinge, die er zu tun hat, weil die AI gesagt hat, das ist eigentlich das Beste, was du heute tun solltest. Ja. Du rufst heute die Irmgard an, weil ich glaube, da gibt's einen Bedarf, und dann rufst du noch den Daniel an und den Thorsten, weil die haben das, und ich glaube, dass die Abschlusswahrscheinlichkeit relativ groß ist. Und dann hast du auch die gleichgerichteten Interessen. Ich glaube tatsächlich, von der Kultur her ist das aber schon ein großer Umschwung, ja. Und auch so, wie Banken teilweise zumindest heute noch arbeiten.
Ja, bin ich komplett bei dir. Und ich würde mir tatsächlich, also ich hoffe, dass es die Bankberater tatsächlich noch länger gibt, weil ich glaube, du brauchst immer noch bis zu einem gewissen Grad auch eine menschliche Komponente bei bestimmten Kundengruppen, die halt nicht nur auf vollautomatisiert und auf virtuell reden wollen. Aber ich würde mir genau das Gleiche wünschen. Guck mal, hier ist was aufgetaucht. Der Otero hat gestern schon wieder irgendwie irgendwas anderes gemacht, ja, oder ich habe was auf seinem Bankaccount gesehen, der braucht jetzt das. Oder Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Allein das und in dieser Lebenssituation sind, allein das würde uns doch schon helfen, in Anführungsstrichen besser zu werden.
Ja, absolut, ja. Aber das ist jetzt für mich zum Beispiel das Marketing-Vertriebsthema, ne? Also dieses Kundenorientierung und so weiter. Das ist halt jetzt auch wiederum nur ein kleiner Ausschnitt, wo ich sagen würde, und da kannst du AI einsetzen. Daneben gibt es nochmal eine ganze Menge an anderen Themen, wo man auch AI tatsächlich einsetzen kann.
Lass uns in der Wertschöpfungskette weitergehen. Was siehst du nach dem Abschluss quasi?
Genau, wenn wir jetzt mal gucken, ich wechsle mal ganz leicht die Perspektive, ne? Aber wenn du jetzt mal so die klassischen Bankgeschäfte dir anguckst, hast du auf der einen Seite, weiß ich, im Aktivbereich Kredite natürlich ganz klar, ja. Und das ist halt heute so, du hast jetzt unterschiedliche Arten von Krediten, dann hast du vielleicht Massengeschäft im Privatkundenbereich, dann hast du vielleicht Individualkundenbereich, größere Kredite, Baufinanzierung, hast du irgendwann das Thema Unternehmenskredite, kannst du auch nochmal ein bisschen auffächern, groß, klein und so weiter. Und ich glaube, dass zum Beispiel in diesem Bereich kannst du eigentlich über die gesamten Themen das Thema AI legen. Wenn du heute das Massengeschäft siehst, hast du heute eine Automatisierung drin, ja. Die Frage ist halt, ist die Automatisierung smart? Ja, also ich glaube, heute hast du denn da eher zwar Standardisierung und Automatisierung drin, aber ich glaube, dass du da durchaus relativ viel Smartness reinbekommst mit AI. Wie werte ich die Unterlagen aus? Ja, sehe ich da irgendwie in irgendwelchen Anschreiben, irgendwelchen Dokumenten, die eingereicht werden? Gibt es irgendwelche Risiken drin, ohne dass ein Bankberater sich das händisch anschauen muss, sondern es gibt eine Software, die das dann rausliest. Und ich glaube, wenn du halt im Bereich Baufinanzierung gehst, da ist es dann noch viel deutlicher. Du merkst halt dort, dass es da auch heute noch viele, viele manuelle Prozesse gibt in der Bank, ja. Und auch dort kannst du halt nochmal eine ganze Menge AI reinpacken. Ja, um zu sagen, Dokumente, die vom, die der Kunde einreicht, zum Beispiel irgendwelche Aufstellungen bezüglich seiner Einkünfte, seiner Vermögenswerte, ja, dass man Lebensumstände, was auch immer da eingereicht wird, dass man die viel eher automatisiert dann wirklich einliest und auch auswertet.
Also quasi automatische Klassifizierung von Dokumenten, automatische Validierung von Dokumenten. Da muss halt eigentlich kein Bankberater oder niemand im Backend mehr drüber gucken, sondern das könnte man Und da könnte man eigentlich eine Maschine zu trainieren, das machen zu können.
Und es gibt auch ein schönes Buzzword, ja. Das ist auch das, wo wir teilweise zum gewissen Grad unterwegs sind, dieses Buzzword zur Robotic Process Automation, dass man halt sagt, es geht nicht nur um eine Automatisierung, sondern auch eine smarte Automatisierung. Und in der Regel hast du auch zwei Effekte, das ist ja das Schöne dabei. Du hast, auf der einen Seite kannst du das ganze Thema effizienter machen, hat natürlich auch eine gesellschaftliche Komponente, was tut man dann mit den Leuten? Und auf der anderen Seite kannst du es aber auch wirklich besser machen teilweise, ja. Die Maschine ist halt nicht biased und die Maschine kann halt eine unglaubliche Datenmenge auswerten, die vielleicht ein Mensch einfach so nicht kann. Da hat der Mensch natürlich andere Vorteile, ja, Intuition etc. Also das ist schon ein Thema, da ist auf jeden Fall Musik drin und da gibt es ja auch viele Unternehmen, die im Bereich unterwegs sind. Also zum Beispiel eine IBM macht ja sehr viel mit ihrer Watson auch in dem Bereich, im Bereich Financial Services, ja, um dort das ganze Thema Prozessautomatisierung nach voranzubringen.
Ja, was siehst du noch an Spielfeldern in einem klassischen Bankprozess, wo AI Stand heute Sinn macht und oder noch mehr Sinn machen sollte? Meine Kreditvergabe ist klar.
Ja, du kannst das immer weitermachen. Jetzt hast du zum Beispiel auch das ganze Thema Anlagen, ja, also wo eine Bank Eigenanlage macht oder auch Service für Mitarbeiter, da wo heute die ganzen Robo-Advisor auch schon unterwegs sind, ja. Nicht alle haben AI drin, aber da macht AI ja so unglaublich viel Sinn, ja. Da braucht man gar nicht lange drüber nachdenken, weil die Datenmengen, die man dort auswerten kann, einfach gigantisch sind. Auf der einen Seite.
Aber ist das nicht genau das Problem? Weil ich ganz ehrlich, der Punkt, den ich manchmal, und da breche ich jetzt mal vielleicht eine Lanze für die Kritiker aus der Bankenwelt. Ich sehe immer sehr häufig, dass jemand sich hinstellt und sagt, ja, wir bauen eine AI und wir können Problem XY lösen mit einer AI. Nimm mal den Robo-Advisor. Die Datenmenge, die du brauchst, um gutes Robo-Advisoring machen zu können, die hat doch keiner von denen. Wo bekommen die dir denn her? Das macht doch eigentlich keinen Sinn, draußen rumzulaufen und sagen, ich baue das AI-basiert, was einige Leute machen, andere Leute nicht machen, weil sie halt ein bisschen realistischer sind und sagen, nee, wir haben ja einfache Regeln und Regeln lernen nicht mit und passen sich nicht dem Kontext an. Aber eigentlich musst du doch erstmal so 10, 15 Jahre Daten sammeln, verstehen, was meine Präferenzen sind, was mein Kontext ist, wo stehe ich heute, was macht Sinn, welche Anlagen machen Sinn, bevor ich überhaupt diesen Sprung machen kann.
Also, ja, na klar, ne? Du hast, also jetzt kommen wir auch fast zu unserem Thema, ich kann uns auch noch mal ein bisschen vorstellen, was wir da im Bereich AI machen. Das Thema Daten ist ein Riesenthema, Daten zu beherrschen ist ein Riesenthema, erstmal den Rahmen zu setzen ist ein Riesenthema, ja. Auf der anderen Seite, warum sollte es nicht gehen? Ja, heute, wenn ich Anlagenentscheidungen mache, mache ich das ja auch auf der Basis von gewissen Informationen, die ich habe. Er spricht ja nichts dagegen, als Bank die einfach in der Maschine zu tun und vielleicht noch ein paar weitere Informationen aus dem Internet mitzuziehen. Was ja auch ganz spannend ist, einfach mal, ich sag mal, so ein bisschen so, ich sag mal, im Social-Bereich ein bisschen zu hören, was die Leute über das Unternehmen sagen. Ja? Hat ja auch große Implikationen auf den Wert eines Unternehmens. Also ich glaube, man muss nicht gleich die 150%-Lösung sofort ausrollen. Ich glaube, es kann auch keiner, außer vielleicht Google, Facebook und Co., sondern erstmal mit kleinen Schritten einfach voranzugehen und gucken, was da passiert, ja. Und dann einfach die immer weiterentwickeln. Das ist auch das, was wir machen.
Bin ich bei dir? Ich finde es sogar fast interessant, dass es gibt so in dem klassischen Machine Learning oder AI Umfeld gibt es immer diese Begriffe von Dark Pools oder Dark Data Pools. Das sind eigentlich unheimlich große Datenmengen, die bis jetzt halt noch nicht per Big Data und per Machine Learning gehoben wurden. Also eigentlich Datenschätze, die bearbeitet werden müssen. Das, was ich so super interessant in diesem Kontext finde, ist, dass du tatsächlich einer dieser wertvollen Datenpools sitzt bei Banken. Und die Banken haben leider über die letzten 15 Jahre so ein bisschen diesen Big Data zu verschlafen, glaube ich persönlich, zumindest nicht um ihn aktiv zu nutzen für den Kunden, um halt kontextsensitiv Lebenssituationen herausfinden zu können. Ich kenne wenige Banken, die tatsächlich echte gute Modelle auf diesen Daten haben. Im Investmentbanking sieht das anders aus, ja. Aber die da wenig drauf haben, da haben Banken doch eigentlich einen Vorteil gegenüber den Fintechs, weil sie müssen diese Daten eigentlich nicht mehr meinen und sammeln, sondern ein Fintech ist angewiesen, mit einer Bank zu arbeiten, um dann an diese Daten rankommen zu dürfen, um darauf dann Modelle zu bauen. Was ja eigentlich heißt, Die Bank könnte das schon längst selbst gemacht haben.
Also ich habe jetzt mal eine These dafür. Ja, ich habe jetzt selber mal 7 Jahre in der Bank gearbeitet und meine These dafür, vielleicht werde ich dafür auch hinterher mal geschlagen und jemand ruft mich an und sagt, Mirko, was für ein Blödsinn.
Hier schlagt keiner keinen.
Aber außer als ich auch. Das Thema, was man natürlich immer hat in der Bank, ist einfach auch ein Kulturthema aus meiner Sicht. Ja, wenn ich mich daran erinnere, als ich damals wann war das? 99 habe ich eine Bankausbildung mal gemacht. Ja, und da wurde mir damals eingetrichtert, hier, das ist der Kontoantrag, wenn man ein Konto eröffnen will. Und unten gibt es dann nochmal so ein Feld, da muss man ganz genau eintragen, ob der Kunde von uns kontaktiert will oder nicht. Also da war immer eine hohe Sensibilität dafür, auch wenn manche Leute das nicht meinen, für das Thema Datenschutz, ja, den Kunden irgendwie nicht zu sehr behelligen. Das ändert sich natürlich, es gibt einen unglaublichen Vertriebsdruck. Vielleicht ist das ein Kulturthema. Was ich manchmal jetzt, so zwei Beispiele eher aus dem Versicherungsbereich, aber manchmal ist es ja von der Kultur ein bisschen ähnlich, ja. Ja. Habe ich immer so das Gefühl, dass Banken versuchen durchaus auch mal oder Versicherung AI einzusetzen, aber dann vielleicht auch mal ein bisschen eher auf in den Bereichen, wo es dann vielleicht nicht ganz so wehtut. Customer Support, ja. Da gibt es dann irgendwie eine, ich habe es gelesen jetzt, ist glaube ich 2-3 Monate her, die VKB irgendwie, oder vielleicht ein bisschen länger her, die mit IBM Watson zusammen so eine Art Vorsortierung der Post macht, ja. Dass halt Post, die halt reinkommt, auch den richtigen Empfänger erreicht im Unternehmen, ja. Das heißt, Briefe können richtig ausgelesen werden, kann sogar festgestellt werden, ist der sehr wütend, der Kunde oder nicht. Aber da ist man in so einem Thema, das ist nicht Vertrieb oder Marketing, sondern geht es wirklich um Prozessoptimierung. Oder ich habe das auch mal gesehen von einer, oh Gott, wie fällt mir der Name nicht ein, das war eine japanische Versicherung, die halt im Bereich Schadensmanagement, Schadensberechnung AI einsetzt, um halt die Korrespondenz auch wieder automatisch auszulesen und dort halt Dinge rauszufinden, okay, ist es jetzt Betrug, nicht Betrug, wie viel zahlen wir nicht, etc. Ich glaube, Fukoku oder so hieß die irgendwie eine Life Insurance. Also ich habe das Gefühl, das geht dann eher so in diesen Prozessbereich am Anfang rein, weil das andere dann doch irgendwie auch kulturell ein großes Thema ist, ja.
Bin ich komplett bei dir. Ich meine, so der klassische Ansatz für Machine Learning und weg von regelbasierten Systemen war natürlich gleich immer Risiko und Fraud Management, egal ob das im Payment-Bereich, im Anlagebereich, im Auszahlungsbereich oder ähnliches ist. Da fühlen sich ja Banken eigentlich wohl, eine Blackbox zu haben, die quasi auf großen Datenmengen sagt, hier, diese komische Kreditkartenzahlung ist schon wieder, was kauft der da? Warum gibt er schon wieder an dem Punkt so viel Geld aus? Damit fühlen sich die Leute ja wohl, aber ich mag dein Argument aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass da sehr viel Wahres dran ist. Es ist halt ein Umdenken von, da gibt es etwas, was meine Kosten optimiert, was am Ende des Tages dafür sorgt, dass das Risiko gut gemanagt wird, zu wie schaffe ich das, dass mein Kunde, dass ich immer das optimale Produkt für meinen Kunden zu jedem Zeitpunkt habe. In dem Moment, wo halt wir nicht mehr über Transaktionen und Payments reden und irgendetwas Abstraktes, sondern in der Sekunde, wo man das Gefühl hat, es geht um die Person, um diesen einen Mensch, taucht bei jedem in Deutschland lustigerweise immer gleich diese rote Alarmwelle auf. Richtig. Also Alarm, Alarm, Profiling, Alarm, Alarm, Datenschutz.
Ich glaube trotzdem, weißt du, das Thema wird sowieso kommen. Und wenn es wieder die Startups machen wie, weiß ich, vielleicht ein N26 und all die anderen drumherum auch, die vielleicht irgendwann mit dem Thema anfangen. Ich glaube, in dem Thema ist enorme Musik drin, ne? Weil wenn du es schaffst, ich sag mal, die Conversion Rate zu erhöhen, da kannst du damit richtig Geld verdienen. Ja? Also deswegen glaube ich, das wird kommen.
Ich bin mal ein bisschen gemein. Stand heute macht jede Bank Profiling. So, jetzt alle nochmal durchatmen. 3, 2, 1. Ja, ihr macht jeden Tag Profiling. Und zwar, wenn die Kontoantragsstrecke durchgelaufen wird, die Kreditantragsstrecke durchgelaufen wird, genau zu diesem Zeitpunkt machen die Leute nichts anderes als ein Profiling auf diese Person, auf den Datensätzen, die sie haben.
Absolut.
Zum Teil auf Third-Party-System. So, was ist der Unterschied? Statt das einmal zu machen, zeitpunktbezogen, es jeden Tag, jede Nacht dafür zu sorgen, dass mein Bankberater einfach, wenn er auf mich als Tab klickt, auf Nutzer, weiß, in welcher Lebenssituation ich bin. Das ist kein Profiling im Sinne von, oh mein Gott, der kann mir hinterher spionieren, sondern das wäre so, als ob ich heute ein Konto eröffnet hätte, weil dann hätte er diese Informationen auch.
Ja.
Ja, das ist halt, ich finde das, und deshalb glaube ich, bist du auch komplett auf dem richtigen Weg, dass das halt ein kulturelles Ansinnen ist. Die Leute glauben, dass Profiling falsch ist. Nein, ihr macht das jeden Tag. Jede Bank macht das jeden Tag. 100 Mal, 1000 Mal.
Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ne? Also vielleicht gibt's irgendwann auch so ein Feld, wo ich raufklicken muss, ja, AI darf auf meine Daten zugreifen und mir optimale Angebote machen. Letztlich das, was heute da steht, ist ja meist das Gleiche, ja. Darf ich auf mich zugeschnittene Angebote bekommen, ja.
So. Und du hast vorhin auch noch was Schönes gesagt, das Anreichern von diesem Darkpool-Datensatz, der in der Bank hängt, mit öffentlich verfügbaren Sozialgraf-Daten, also Facebook angucken, was gibt's sonst noch über den Menschen. Das ist ja quasi ein Herausstellungsmerkmal von, was man früher so Alternative Lender genannt hat, also die Ondex dieser Welt, die Funding Circles dieser Welt. Glaubst du, dass das etwas wird, was normal werden sollte für Banken?
Ich glaube, wenn ich, ob es normal werden sollte, ist fast so eine philosophische oder ethische, moralische Frage. Die Frage ist, bringt das einen Mehrwert? Ja. Und da würde ich immer sagen, ja, es könnte theoretisch einen Mehrwert bringen. Wir machen zum Beispiel, wenn wir jetzt im Mahnwesen sind, haben wir so eine Health Card, so nennen wir das. Ja, das ist so ein bisschen unser Teil der AI. Und da sagen wir jetzt, wir sind jetzt kein richtiges Scoring-Unternehmen, wie vielleicht manche andere, aber wir versuchen schon so ein bisschen hinter unseren, wir nennen es immer Claims, also der offenen Forderung, so eine Art Health hinterzulegen. Ja, grün, rot, gelb. Kriegen wir das Geld? Ja, Geld, ja oder nein? Und da fließen die Daten rein, die wir heute normalerweise vom Kunden kriegen. Und darauf gibt es dann halt diese Berechnung. Relativ simpel ist trotzdem schon ein sehr simples neuronales Netz. Aber was wir halt zum Beispiel feststellen, wenn wir das halt wirklich enrichen würden, wir haben auch die Technik, dafür tun es gerade noch nicht, weil wir wollen es erstmal nochmal abchecken, was dürfen wir nicht. Aber da gibt es zum Beispiel Beispiele draußen, die würden uns enorm helfen. Wenn du zum Beispiel auf die, wir haben mal so einen kleinen Bot gebaut, ja, wo wir sagen, wir haben die Adresse von jemandem und die Adressinformationen, mit denen greifen wir einfach mal per Bot irgendwie auf, weiß ich, WG gesucht, Immobilien.de etc. zu. Und dann gucken wir uns mal an, wie sind da eigentlich so die Mieten in der Stadt und wie sind die Mieten in der jeweiligen Straße. Mhm. Da würdest du halt zum Beispiel rausbekommen, ist das jemand, der wohnt in einer extrem, ich sag mal, guten Gegend oder ist das jemand, der wohnt in einer Gegend, die ist eher nicht so gut. Mhm. Das sind Informationen, die helfen dir sehr weiter. Oder was wir mal hatten, festgestellt haben, dass irgendjemand irgendwie bei uns, ein Schuldner, der hat halt den ganzen Tag irgendwie Glücksspiel gemacht, ja, hat dann immer getwittert darüber, oh verdammt, heute schon wieder 1000 Euro verloren, ja, und da hat er irgendwie ein Twitter-Bild mit zwei Karten gehabt, ja, wusste sofort, der Typ ist wahrscheinlich glücksspielsüchtig. So. Mhm. Das sind einfach Informationen, die helfen dir, gerade im Bereich Risikomanagement-Scoring. Deswegen die Frage, hat es einen Wert? Ich glaube ja, sogar einen sehr, sehr großen Wert, gerade wenn du noch andere Informationen dazu hast, die du vielleicht selbst intern hast. Die Frage, sollte man das tun, moralisch, ethisch, das ist eine andere Frage. Ja, das ist
also der Punkt für mich an dem Punkt wäre halt, wenn er das öffentlich macht, ja, und in den öffentlichen Raum bringt, dann ist das, kann das doch kein schützenswertes Datum mehr sein und dann kann das doch keine Invasion of Privacy sein.
Oh, das ist aber ein interessantes Thema. Jetzt, ich bin kein Rechtsanwalt.
Aber ich auch nicht.
Ja, zum Beispiel, aber einer von unseren Rechtsanwälten mal gesagt, wenn ich zum Beispiel jemanden einstellen möchte, darf ich eigentlich nicht sein Facebook-Profil anschauen, weil das eigentlich ein privates Profil ist und nicht für die berufliche Sachen genutzt würde, auch wenn es öffentlich verfügbar ist.
Gib ich dir recht, wenn du ihn erstmal befrienden müsstest, damit du auf das Profil reinkommst, ja. Wenn er allerdings auf den Haken gedrückt hat, das ist ein Public-Profil, was ja immer noch genug Leute tun, dann kann es doch nicht mehr privat sein. Also auch da, das ist eine Diskussion. Wir sehen halt, dass dieses AI-Thema ist nicht ein Technikthema.
Es ist nicht nur ein Technikthema, genau, absolut. Genau. Du kommst immer in diese politische Diskussion rein, ne? Ganz, ganz schnell. Kleine Themen, große politische Themen. Zum Beispiel, wenn du jetzt auch mal in dem Thema irgendwie lange Zeit Post-Ident, jetzt geht's über Video-Ident, ja? Warum muss das überhaupt ein Mensch machen, ja? Das, eine GWG-Identifizierung kannst du doch heute auch durch eine Maschine machen lassen.
Siehe Jumio, ja, lesen quasi jeden Pass ein.
Genau, und wenn du das in Deutschland machst, warum nicht, ja? Das ist doch eine Sache, die ist im Zweifel sogar viel besser. Ich habe mal ein Zitat von Brett King dazu mal gesehen, der hat gesagt, die Maschine ist wahrscheinlich 10 bis 15 Mal besser als ein Mensch, der irgendwie hinten dran sitzt, ja? Also du hast, das ist ein kleines politisches Thema, musst du sagen, dürfen wir es nicht? Und hast du ganz viele grundsätzliche Themen, die du da beantworten musst. Ja. Absolut.
Ja. Ja. Wie geht ihr bei euch mit diesen Punkten an, wenn ihr sagt, okay, wir haben hier technisch eine Möglichkeit, etwas zu tun, aber dann kommen genau diese, du hast es vorhin so schön gesagt, als ethische, moralischen Fragen. Wie geht ihr bei euch in der Firma damit um?
Also aktuell sind wir tatsächlich in dem Bereich super vorsichtig, ja. Also wenn ich jetzt, also wir nutzen aktuell gerade auf drei Ebenen das Thema, sag ich mal, AI. Und bei allen sind wir also extrem konform mit dem BDSG und sind da ja wirklich so vorsichtig. Man muss auch dazu sagen, wir sind Teil der Otto-Gruppe, haben da auch einen Rechtsbeistand. Das heißt, immer jedes Thema, wo wir sofort irgendwie das BDSG touchen, besprechen wir mit den Anwälten. So, was heißt das konkret? Also zum Beispiel, was wir tun, Punkt 1 ist, wenn wir im Mahnwesen, aber auch teilweise im Inkasso natürlich sind, versuchen wir die Kommunikation optimal zu steuern. Ja? Also im Zweifel können wir auch so eine Art Blackbox machen. Das heißt, Kunde kippt seine ganzen Informationen rein. Ja? Wer ist der Kunde? Was ist seine E-Mail-Adresse? Telefonnummer, wenn er es hat? Was für eine Forderung? Was steht dahinter, hinter der Forderung? Seit wann ist die offen? Und so weiter. Viele Sachen können da reinfallen. Ja, Adresse und so weiter. Mhm. So, und wenn wir das halt haben, versuchen wir damit tatsächlich, das ist so für uns das Thema Reinforcement Learning, versuchen wir wirklich dort einen optimalen Prozess aufzusetzen, beziehungsweise theoretisch können wir auch Schritt für Schritt machen. Ja? Dass wir sagen, okay, das ist der Mirko, 37, Hamburg, so ganz jung ist er auch nicht, so ganz alt auch nicht, dem schicke ich mal eine E-Mail. Wahrscheinlich hat er aber keinen WhatsApp oder Snapchat, was auch immer. Ja, so, das ist so eine Sache, wo wir dann halt die Kommunikation steuern. Das ist völlig okay. Ja, da touchen wir jetzt auch nicht irgendwie das Thema, dass wir da irgendwie BDSG brechen oder so. Ja, so brauchen wir natürlich immer mit unseren Kunden wiederum saubere ADVs, ja, die wir schließen müssen. Das ist so Thema 1. Thema 2 ist das Thema Healthcard. Das kann im Zweifel durchaus deutlich kritischer sein. Hier haben wir jetzt so ein kleines neuronales Netz, das wir aufgesetzt haben. Und das ist halt so, dass wir die Daten nehmen, aber die Daten, das sind die Daten, die wir heute von unseren Kunden bekommen. Und die nutzen wir dort und hinterher wird wieder alles gelöscht und so weiter. Ja, das ist auch mal ganz, ganz wichtig. Aber zum Beispiel die externen Daten könnten wir theoretisch nutzen. Aktuell tun wir es nicht. Ja, wir tun es einfach nicht, weil das auch nicht unser Kerngeschäft ist. Wir wollen kein Scoring-Modell aufbauen, sondern nur eine grobe Richtung haben, was mit diesem Claim sozusagen los ist. Und das Dritte ist, was wir halt immer wieder versuchen, vielleicht für die Zukunft so ein bisschen uns vorgenommen haben, ist so eine Art Clustering der Kunden zu machen. Das ist dann tatsächlich so eine Art Unsupervised Learning bei uns, wo wir dann sagen, okay, du hast irgendwie eine Gruppe von Leuten, die sich ähnlich verhalten. Ja, da gehen wir aber nicht vor, dass wir sagen, das müssen irgendwie Frauen sein oder Männer sein, sondern der Algorithmus soll selber rausfinden, welche Art von Leuten sind eigentlich sehr ähnlich im Verhalten. Und die, die Eigenschaften dahinter, die können aber sehr unterschiedlich sein. Vielleicht sind es tatsächlich Männer und Frauen, die sich unterschiedlich verhalten, aber vielleicht ist es eher dann doch altersbedingt, ja, oder wohnortbedingt, ja, oder was auch immer. So, das heißt, wir versuchen da immer so ein bisschen vorsichtig zu sein in dem Bereich aktuell. Aber unser Kerngeschäft ist wirklich die Robotic Process Automation. Und das ist etwas, wo du nicht so schnell in das Thema Datenschutz reinkommst, wie zum Beispiel das, was du vorhin mit der Bank gesagt hast, wo du in dieser Predictive Analysis bist. Ja? Dass du sagst, der Kunde braucht jetzt das oder er braucht jetzt das.
Ja. Hört sich super spannend an. Ich hätte natürlich da gleich noch so 50.000 Nachfragen.
Das habe ich mir fast gedacht. Wie ihr das
jetzt genau macht. Ja. Aber ich glaube, das wäre jetzt etwas zu viel für unsere Zuhörer. Am Ende des Tages, ich glaube, so als Grundfazit, wir sind beide, glaube ich, an dem Punkt, wo wir sagen, AI ist nicht etwas, was ich in Fintech neu etablieren muss, sondern es ist schon da. Ja. Die Frage wird halt sein, was wollen wir zulassen? Wie viel tiefer geht das noch? Und die große Frage wird, glaube ich, auch noch sein, was heißt das datenschutzrechtlich? Also glaubst du, dass das Bundesdatenschutzgesetz eine Novelle braucht, um bestimmte Sachen zuzulassen? Oder glaubst du, das wird einfach durch Marktdurchdringung im Sinne von irgendjemand prescht vor und macht es, wird nicht verklagt und die Leute lieben es und alle anderen ziehen nach?
Also ich glaube, dass ja jetzt, also das Thema Datenschutz ist ja so ein Thema, das touchiert natürlich AI komplett, ne? Also es ist ein Riesenthema da, aber nicht nur, ja, wenn man, also das Thema BDSG und eventuell Novelle ist ja auch aus anderen Gesichtspunkten wahrscheinlich einfach mal ein Thema, was man mal diskutieren sollte. Warum? Weil wenn du so ein Thema anguckst wie Datensparsamkeit, Datenvermeidung etc., ja, das bedeutet ja, dass du eigentlich dort nicht einfach machen kannst, was du willst. Ja, du musst eigentlich wirklich Daten darfst du nur speichern, wenn du es wirklich brauchst.
Und ja, ich fand das vorhin ganz spannend, wenn ich kurz reingrätschen darf, was du vorhin gesagt hast, dass ihr, wenn ihr eine Auftragsverarbeitung sagt für andere Kunden, dann nehmt ihr die Kunden Daten, also die Daten von euren Kunden, macht darauf was und schmeißt das dann weg. Eine der Sachen, die ja gerade in den USA sehr deutlich diskutiert hat, wo diese Big Data und Machine Learning Algorithmus ein bisschen weiter fortgeschritten sind, ist, du trainierst dir ein Modell. wenn du die Daten wegschmeißt, mit dem du ein Modell trainierst oder eine AI trainierst, dann weiß ja, weil eine AI sich früher oder später wie eine Blackbox verhält, weiß ja eigentlich keiner, wie du diese AI trainiert hast und auf was du da die geprimed hast, in Anführungszeichen.
Ja, richtig.
Was natürlich extrem gefährlich sein kann, auch da nochmal den Hinweis auf das Buch, was extrem gefährlich sein kann, weil es gibt ja inzwischen viele Leute, die sagen, dass du deine unterbewussten Vorurteile in der simpelsten Form einfach durch das Prime auch auf die AI überträgst. Es gibt ja dieses viel berüchtigte Missgeschick von Microsoft, als sie Cortana quasi offen ins Internet gestellt haben und es keine 24 Stunden gedauert hat, bevor Cortana plötzlich sehr radikal war.
Ach, du meinst diesen Twitter-Chatbot, ne? Das ist, ja, das war interessant, ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass du gerade Auftragsdatenverarbeitung, gerade ich nehme etwas, ich trainiere ein Modell, jetzt habe ich eine Blackbox, jetzt weiß ich nicht mehr, auf was die transportiert, auf was die geprimed wurde. Das glaube ich, dass das halt, wir brauchen mehr Transparenz. Ich glaube, das muss halt tatsächlich sauber sein, damit ich nachvollziehen kann, grundsätzlich, was dieses Ding da eigentlich gerade macht und warum es auf solche Rückschlüsse kommt. Was eigentlich widerspricht, dass du ein neuronales Netz hast, ja, weil das sollst du halt nicht mehr deterministisch machen können. Aber ich möchte halt nicht, wie in den USA, wo wir ja wissen, dass du einen Postleitzahlencode einfach nichts anderes ist als eine Repräsentanz für deine Rasse. Ja, weil du weißt, im Postleitzahlencode A hast du überwiegend Afroamerikaner, im Postleitzahlencode B hast du überwiegend Nicht-Afroamerikaner. Das sind halt genau diese Biases, die du im Notfall durch falsches Trainieren dort mit einbaust.
Ja, das genau. Ich wollte jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, ne? Weil das Thema ist zum Beispiel BDSG, wo du jetzt ja herkommst und so weiter. Zum Beispiel, was wir machen, was natürlich auch einfach so ein bisschen geschuldet ist, der aktuellen, ich sag mal, rechtlichen Rahmenbedingungen, was aber auch im Grundsatz okay ist. Wir nutzen nur anonymisierte Daten, ja, um unsere AI zu trainieren, weil wir da halt keine spezifischen Personendaten reinwerfen. Ja. Einfach ganz wichtig, ja, wieder Datensparsamkeit, Datenvermeidung und so weiter, einfach da irgendwelche Daten reinwerfen, dürfen wir nicht, wollen wir nicht, machen wir nicht, ja.
Das heißt aber auch, dass eure Modelle am Ende des Tages für Buckets oder Gruppen von Menschen
richtig
applicable sind und damit nicht die perfekte Personalisierung für Mirko und Raphael, sondern exakt für die Gruppe sieht aus wie Mirko, könnte Raphael sein.
Ist es
damit halt nicht immer relevant für uns.
Absolut. Das heißt, umso genauer natürlich du Daten reinwirfst, umso besser wird das Ergebnis. Aber dadurch, dass wir einfach einen Schritt zurückgehen, haben wir natürlich nicht diese, ich sag mal, Präzision, die vielleicht woanders ist. Ja, absolut. Für mich aber noch ein anderes Thema wichtig. So, ich glaube, was wir noch gar nicht gestritten haben, ist das Thema, was bedeutet das eigentlich jetzt für eine Bank oder für ein Fintech? Ne? Muss jeder irgendwie 20 Data Scientists und Engineers sitzen haben, um eigentlich AI zu nutzen? Ja,
ja, das ist auch nochmal ein sehr valider Punkt. Ich sehe das an anderen Ecken und Enden bei einigen von unseren Klienten. Die haben 2016 angefangen, Leute im Business Intelligence oder in Data Science hinzuzufügen. Was siehst du dabei bei euren Kunden? Ist das etwas, was ernst genommen wird? Oder ist das immer noch so ein bisschen Liebhaberei von jemandem?
Also es gibt, ja, gutes Thema. Also es gibt, aus meiner Sicht gibt es da so mehrere Sichtweisen und es gibt auch so, auch da wieder ein völlig falsches Verständnis. Also manche unserer Kunden denken einfach immer so, ach oh Gott, wenn ich AI machen will, aber gut, dann brauche ich erstmal hier eine AI-Abteilung, muss ich irgendwie 20 Leute haben. Und ich verstehe nicht, dass eigentlich das Thema AI, einer unserer Data Scientists sagt ab und zu, das ist ein bisschen so Kommoditisierung des Themas KI. Was sagt er halt? Eigentlich kann jeder heute AI einsetzen. Ja? Was bedeutet das? Entweder nutze ich halt irgendwie die Schnittstelle von Alexa und mache dann Voice Banking. Das heißt, ich nutze eigentlich schon AI, ohne dass ich sie selber programmiert habe, sondern ich nutze sie, weil jemand anderes sie gebaut hat. Aber ich habe die API, die ich nutze. Oder ich nutze halt irgendwie einen Dienstleister. Ja, zum Beispiel, wir sind ein Dienstleister für solche Themen. Da gibt es auch eine IBM als Beispiel oder auch andere Unternehmen, die zum Beispiel das bereitstellen. Und ich glaube, was sich jetzt auch so ein bisschen immer wieder vereinfacht, du brauchst natürlich immer noch verdammt schlaue Leute, um AI einzusetzen. Aber wenn du halt so eine Hadoop oder Spark hast, hast du halt Frameworks, die im Grundsatz einfach mal zumindest einen Teil der Aufgaben dir wegnehmen, die du vielleicht vor 10 Jahren alle noch komplett selber machen musstest. Also ich glaube deswegen, oder du nutzt zum Beispiel einfach jetzt mal als Bank einen Chatbot. Ja, dann nutzt du eigentlich schon AI, ohne dass du es selber bauen musst. Also ich glaube, das wird einfach viel normaler. Und das, was wir am Anfang auch gesagt haben, es schleicht sich immer weiter ins Leben hinein. Und wird viele Dinge besser machen und manche Dinge effizienter. Hat aber auch gesellschaftliche Sprengkraft.
Ich finde, dass das eine Core-Kompetenz einer Bank sollte, also die sollten sich schon 2, 3 oder 10 oder 20 Data Scientists hinstellen, weil natürlich ist das einfacher, Amazon AI zu benutzen oder den Light-Touch-Weg zu nehmen und Voice oder Chatbot zu nehmen, um halt mal Berührungspunkte mit AI zu machen. Leute wie ihr oder wie die IBM Group, die verstärkt irgendwie im Fintech auch unterwegs ist, die sagen, wir helfen euch, wir nehmen euch an die Hand. Aber am Ende des Tages ist das ja etwas, die Bank soll ja verstehen, wofür sie das benutzen soll. Immer unter der Voraussetzung, dass unser beider Vision, die Bank macht das nicht zu ihrem eigenen Nutzen, sondern halt für den Nutzen ihrer Kunden. Sie sollten ja verstehen, was sie da als Modell trainieren. Sie sollten ja verstehen, warum sie das machen. Und das halt auf lange Sicht outgesourced zu lassen, würde ich schwierig
finden. Genau, ich glaube, es kommt sehr darauf an, was du gerade machst. Ne? Was ist so ein bisschen das Thema? Also welcher Teil der Wertschöpfungskette ist es? Ne? Ich glaube, es gibt kleine Sachen, Chatbot kannst du gerne auch nach außen geben, würde ich sagen. Vielleicht brauchst du gewisse Kontrolle. Ja. Ich glaube, so oder so, auch das ist so ein bisschen so ein Buzzword, das ich immer wieder höre, so ein bisschen das Thema Leap of Faith. Ja? Du musst irgendwie so eine Art, es ist ein bisschen buzzwordig. Also brauchst halt sowieso so ein, du musst einen großen Schritt im Vertrauen machen, ja? Du hast auf der einen Seite, wenn du es in-house machst, hast du so oder so auch eine Blackbox. Du kannst natürlich viele Algorithmen hier anschauen, die verändern und so weiter. Zum gewissen Grad bleibt es eine Blackbox. Ja? Und es nach außen gibt es auch. Also so oder so ist das eine kleine Blackbox, die du da hast.
Ja, und du musst die Leute halt an die Kronjuwelen lassen, sprich an die Daten. Auch wenn die Banken heutzutage halt nichts damit machen. Wissen sie irgendwie inhärent, dass das ein... dass das wertvoll ist, machen damit nichts, wollen dann aber auch niemanden ranlassen. Das kann es halt auch nicht sein.
Vielleicht liegen sie es deshalb auch im Keller und haben da 3 Türen davor mit 5 Schlössern.
Ich hatte gerade das Bild von Gollum. My precious, genau. Mirko, es war mir eine Freude, mit dir über das Thema AI in Fintech zu diskutieren. Und damit würde ich jetzt langsam hier zum Ende kommen, was das Fachliche angeht.
Ja,
und
sehr gerne.
In die News der Woche überzuspringen. Mirko, vielen Dank, dass du da warst. Aber da wir ja zu zweit sind und das ein sehr spannender, also und ich finde den halt, macht halt sehr viel Spaß, mit dir darüber zu diskutieren, will ich mit dir auch über die News der Woche diskutieren. Machst du mit?
Gerne, jetzt bin ich mal gespannt.
Das Gemeine daran ist, du weißt nicht, was die News der Woche sind und ich sag dir, ich werf dir Sachen an den Kopf.
Na dann los.
Und gucke mal, was dabei rumkommt. Okay, fangen wir an. Das Erste, was ich hier sehe als News der Woche ist, es gab in der Süddeutschen Zeitung einen passenden Artikel, passender könnte er gar nicht sein, der nannte sich das Konto deckt mit. Künstliche Intelligenz in der Finanzindustrie und wie das Konto plötzlich zu einem, sie haben einen schönen Roboter gefunden auf dem Bild, wie künstliche Intelligenz Einzug in das Konto hält. Hast du den Artikel bei irgendeiner zuvor gelesen? Oder?
Normalerweise lesen wir ja fast jeden Artikel, den wir da finden. Der ist uns jetzt tatsächlich entgangen, aber das haben wir ein bisschen besprochen. Ne? Also mehrere Sachen. Also
eigentlich genau das,
wobei wir haben es auch wieder nur gestriffen. Es ist so viel, was man diskutieren kann. Ja, du hast zum Beispiel jetzt ein Startup aus den USA, ich glaube, es heißt ein Fini oder Finny, ich weiß nicht, Financial Genie. Kennst du wahrscheinlich.
Fimio, das ist der nächste News der Woche.
Ich meine, das da vorne, also Fini heißt die tatsächlich, glaube ich. Da redest du halt mit deinem Konto und sagst, sag mal, wie viel Geld habe ich noch übrig? Und dann sagen sie, ja, wahrscheinlich gibst du super viel Geld noch aus für Kinoessen und Co. Deshalb, eigentlich hast du nur noch frei 500 Euro pro Monat, ja. Das heißt, das Konto wird intelligent in mehreren Bereichen. Auf der einen Seite, das sagt dir halt, wie du dich verhalten sollst. Das macht eine Predictive Analysis, was brauchst du eigentlich und so weiter und so fort. Ja, das wird passieren.
Genau. Nächster Punkt ist genau das. Es gibt eine neue App, die nennt sich Fymio, also Fymio.
Oh, die habe ich schon mal gehört.
Das ist eine Finanz-App, die mitdenkt. Das ist zumindest das Versprechen. Die macht vorausblickend Prognosen bis zum nächsten Gehaltseingang und soll quasi warnen, wenn das Geld knapp wird und so weiter und so fort. Surprise, surprise, genau das Thema, was wir gerade besprechen.
Ja? Das ist von der Teambank. Das habe ich schon mal ein bisschen gehört, aber das ist doch eigentlich schon auch aus dem letzten Jahr oder ist die jetzt erst gelauncht worden?
Ich glaube, die ist jetzt, also ich habe die jetzt erst gesehen und die ist jetzt, glaube ich, erst rausgekommen. Genau, ist von der Teambank, ja.
Ja.
Gut, also auch da, es
Ja,
zeigt sich,
das sind
es
immer
gibt
die, das sind so die
die
ganzen,
ersten Anzeichen.
ja, wie wollen wir die nennen? So eine Spendature-App oder Buchhaltungs-App, ja, oder diese private Ausgaben-Apps, die gibt es ja schon noch in relativ großem Umfang. Die haben alle immer ein paar Nachteile und ein paar Vorteile, ja. So richtig, richtig gut. Ich zumindest kenne keine, die richtig, richtig gut ist. Wenn man so ein bisschen AI raufpackt, ich glaube, dann kann da ein bisschen was draus werden. Aber ich glaube auch, das ist ein weiter Weg.
Ja, das, was du ansprichst, ist natürlich der klassische, diese Schwemme an Personal Finance Managern,
Genau.
die wir zwischendurch hatten, die ja eigentlich nur, die haben ja nur visualisiert in schick. Ja, das war, ich nenne das immer overglorified Frontend. Aber die waren ja nicht intelligent.
Guter Name. Ja.
Das, was ich jetzt sehe, ist, und Fimio ist halt einer von sicherlich mehreren, die in diesen Weg gehen, das Ding wird intelligent und hilft mir. Also es wird actionable, es wird kontextbezogen. Es kann mir jetzt sagen, du, ich sehe, ne, heute Abend essen gehen, lass mal lieber, weil sonst morgen irgendwie in den Miesen.
Ich glaube, das ist ein Teil, also für mich ist das einer der Themen, wo eine AI unglaublich viel machen kann. Ja? Gerade wenn du es trainierst und sagst, falsch einsortiert, ja. Jetzt, es gibt ja viele Banking-Apps, die diese Funktionalität haben. Aus meiner Sicht, wie wir gerade gesagt haben, die sind alle noch nicht richtig gut. Wenn da mal einer kommen würde, der richtig gut wäre, dann würde ich ihn sofort nutzen. Ja.
Ja, dann machen wir einen kurzen Schwenk zu InsurTech. Und zwar FitLeap hat Element gestartet und eine eigene Sachversicherer-Lizenz, Gott, was für ein Wort, bei der BaFin beantragt. Spannend, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem gerade, wenn man so eine Versicherungslizenz sich holt, ja, das kostet ja auch mal einen Fuchs. Und da braucht man auch mal gute Leute. Aber ich meine, die haben es schon mit der Bank gemacht. Warum jetzt nicht im Bereich Versicherung? Ich glaube, da ist im Grundsatz große Musik drin.
Ja, glaube ich auch. Herzlichen Glückwunsch natürlich an die Jungs von FinLeap für den Start und toi toi toi, dass man daraus spannende Sachen sehen wird. Dann ein wenig was in eigener Sache. Wir haben eine Infografik PSD2 Explained. PSD2 ist immer noch etwas, was viele Leute treibt und immer noch ein wenig unerklärliches Monster ist, wobei wir echt viel tun, um dieses Ding zu erklären.
Ja, das stimmt.
Ist das etwas, was für euch tatsächlich auch interessant ist? Glaubst du,
Ja.
dass mit PSD2 ihr einfach mehr an Datenquellen rangehen könnt?
Also aus unserer Sicht ist es aus mehreren Sachen sinnvoll. Ne? Thema 1 ist natürlich das Thema Access to Account. Daten, Daten, Daten. Wieder hinten dran BDSG. Im Grundsatz super spannend, auch für uns. Ist der Wahnsinn, ja, was man daraus machen kann. Das ist das Beste, was man kriegen kann. Nummer 2, wir haben tatsächlich auch, das ist jetzt halt noch ein Workaround gebaut, aber so eine Art Direktüberweisung, die wir selber gebaut haben, einfach um da günstig Überweisungen zu ermöglichen. Und mit der PSD2 kann ich mir vorstellen, dass wir da auch nochmal ein bisschen das auf solidere Füße vielleicht stellen können. Also deswegen PSD2 ist aus mehreren Dimensionen, aus mehreren Gesichtspunkten für uns ein wichtiges Thema. Ja.
Okay, gut. Dann wieder ein Schwenk, wieder zurück in Richtung Payment. Alipay hat ihr Mobile App Payment Network ausgeweitet auf 2000 Point of Sales. Was hältst du von Alipay? Ist das etwas, wo, ist das wirklich dieser Hidden Champion, den jeder gerade nicht sieht, aber eigentlich der 800-Pound-Gorilla ist, der da ist?
Ich glaube, allein schon dadurch, dass er in China ist und dadurch, dass er dort einfach eine unglaubliche Marktdurchdringung hat, weil da wohnen ziemlich viele Leute, ist es aus meiner Sicht so, dass es wirklich ein Hidden Champion ist. Und ich glaube, dass einige dieser Sachen, jetzt gibt es ein Alipay, WeChat, was auch immer, ja, ich glaube, die werden auch ein bisschen mehr mal in unsere Richtung kommen. Ich bin da sehr gespannt darauf. Gerade wenn man, es beginnt ja mit irgendwelchen Payment Schemes aus, wie China UnionPay in China, ja, die über Touristen irgendwie ganz langsam bei uns auf den Flughäfen landen. Und dann irgendwann wird es immer weiter ausgebreitet. Ja, deswegen, ich glaube, wir werden solche Sachen auch bei uns immer mehr sehen. Ganz klar.
Es gibt einen schönen Quote von Rita Liu, das ist die Head of Alipay Europe, die sagt, we follow Chinese customers.
Ja, genau.
Also eigentlich genau das, was du
Ja,
gerade sagst. Immer
absolut.
den Leuten hinterherlaufen, die das quasi schon kennen und dort den Footprint einfach ausarbeiten.
Ja, absolut. Ja.
Ja. Dann auch wieder leider ein Artikel in eigener Sache. Jochen hat einen Artikel geschrieben im Sinne von der deutsche Online-Payment-Markt braucht dringend einen PayPal-Challenger. Glaubst du das auch? Du kommst aus dem Payment-Umfeld. Du hast lange in dem Payment-Umfeld gearbeitet und beraten. Glaubst du, dass PayPal etwas ist, was tatsächlich eine Konkurrenz braucht?
Okay, so. Also ich glaube, das ist eine verdammt gute Frage. Ja, die musst du auch, glaube ich, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten beantworten. Ja, wenn ich jetzt mir PayPal erstmal aus der Produktsicht angucken würde, würde ich sagen, die machen verdammt viele Sachen verdammt gut. Ja. Also die Conversion Rate im E-Commerce, würde ich sagen, im Bereich der PayPal-Zahlung ist wirklich sehr, sehr gut. Aber das kostet auch wieder was. Ja. Und wenn ich zum Beispiel mal sehe, wir sind im Mahnwesen unterwegs, das ist ein Massenprozess, da geht es wirklich um super geringe Stückkosten und so weiter. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir eine Payment-Methode haben, die genau die gleiche Usability hat wie ein PayPal, aber vielleicht ein ganzes Stück günstiger wäre. Ganz klar. Also ich bin zwar kein Händler, aber ich sehe das jetzt natürlich ein bisschen aus einer Händlerbrille, würde ich fast sagen, ja. Ich würde sagen, ich will die geilste Lösung haben mit sehr wenig Kosten. Deshalb, gerne.
Okay. Jetzt muss ich leider das böse Wort PayDirect natürlich in den Mund nehmen.
Ich habe mich gewundert, Raphael, dass du es vorher nicht gesagt hast.
Also glaubst du, ich meine, du hast natürlich auch viele deutsche Payment-Produkte gesehen. Ihr wart ja auch involviert in der Click and Buy damals noch. Glaubst du, dass die PayDirect so ein PayPal-Challenger sein könnte oder Stand heute ist?
Ich glaube, die Leute bei PayDirect, die da im Kern sitzen, ich glaube, die sind durchaus intelligent und die wissen auch, was sie wollen. Ich glaube, die können auch im Grundsatz ein sehr gutes Produkt bauen. Also für mich ist das Thema PayDirect eher ein Governance-Thema. Ja, du musst irgendwie viele unterschiedliche Interessen da zusammenbringen. Ich hoffe ja noch und noch wird ja auch investiert. Ja, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn das halt erfolgreich wäre, weil dann wäre das eine Payment-Methode, die würden wir sofort auch bei uns integrieren und hoffen, dass halt durch den Wettbewerb die Kosten insgesamt sinken, ganz klar. Aber ich glaube, die haben wirklich viele Hausaufgaben noch vor sich, ja. Also du siehst halt eine PayPal, die hat irgendwann angefangen im PC-Bereich, stationär. Auf einmal können die das richtig gut im mobilen Bereich, ja. Sehr hohe Conversion Rates. Die haben Peer-to-Peer-Funktionalitäten. Die wissen auch ganz genau, dass sie das teilweise kostenfrei machen müssen. Also, die machen viele Sachen einfach richtig gut und sind einfach schon ein bisschen weiter.
Ja.
Da muss Peter Reck einfach nochmal nachlegen.
Ja, ich glaube, also, der Artikel von Jochen war natürlich mit Absicht so platziert im Sinne von nicht ein Vergleich PayPal versus PayDirect, weil das macht halt einfach momentan keinen Sinn. Der PayPal ist halt einfach viel älter, ist durch viele auch Lebenszyklen durchgegangen. Aber sein Punkt ist, braucht einen PayPal-Challenger, wie du selber sagst, als Händler würde ich mir wünschen, es gibt ein PayPal, das genauso gut ist oder ein Produkt, das genauso gut ist wie PayPal, nur ist halt kostengünstiger für mich anbietet. Ich glaube, es gibt eine Lücke. Es ist halt nur, sich mit denen anzulegen, heißt halt, du musst viel richtig machen und nicht besonders viel falsch. Das ist schwierig.
Was jetzt nochmal interessant wird, aber jetzt machen wir die Diskussion auch mal wieder relativ weit auf. Ne? Jetzt haben wir auf der einen Seite das Thema PSD2, Access to Account. Die Frage ist, ob das Thema einmal bei den Leuten ankommt, dass die auf einmal irgendwelche Direktüberweisungen nutzen, die auf einmal wie aus dem Boden schießen und von relativ vielen Anbietern als Commodity angeboten werden und damit auch kulturell akzeptiert werden. Und Thema 2, was nochmal ein bisschen interessant werden könnte, ist das Thema, ich sag mal, SEPA, Instant Payments. Ich weiß, das ist auch ein Thema so, boah, wann wird das kommen? Wird das überhaupt kommen? Jetzt will man das ja optional, ich glaube, ab November 2017 anbieten. Aber das kann auch nochmal ein interessantes Thema werden, ja. Also ich glaube, da wird noch ein bisschen was passieren, da werden wir noch ein bisschen was sehen, aber es wird auch alles nicht einfach sein. Ganz klar.
Ja, bin ich bei dir. Hier bei dem PayPal Challenger nochmal kurz der Hinweis. Es gab einen schönen Podcast zusammen mit den Jungs von Kassenzone. Wer baut das nächste PayPal? Da auch nochmal eine Diskussion zwischen André, Jochen und dem Supergraf. dann noch ein paar weitere News. Der Buchhaltungsdienst Billomat hat sich eine siebenstellige Millionensumme gesichert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Glaubst du an solche Dienste?
Ja, absolut. Auch weil wir mit einigen dieser Dienste zusammenarbeiten. Das ist schon ein Thema, was auf jeden Fall relevant ist. Ja, ganz klar. Das ist ja auch etwas, wo wir ansetzen. Also wir doggen manchmal unsere Leistungen an solche Services an und sagen, ihr macht den ganzen Rechnungskrams und wir gehen entweder ins Mahnwesen oder ins Kasso. Ich weiß, dass manche dieser Plattformen auch einige Volumen schon über die Plattform tatsächlich prozessieren. Das Thema ist natürlich, gibt es da irgendwann eine Marktbereinigung? Weil es gibt ja sehr viele von diesen einzelnen Dienstleistern, die alle Nuancen unterschiedlich sind. Im Grundsatz ist das aber eine vernünftige Leistung, ja.
Ja, ich glaube halt auch, irgendwann kommt die Konsolidierungswelle ja. Und dann wird sich halt, wird sich das Ganze beschränken auf nur noch ein paar Player, dafür halt vielleicht mit einem breiteren und tieferen Feature-Set.
Ja.
Dann hat das Bundesministerium für Finanzen den sogenannten Fintech-Rat gegründet.
Habe ich gesehen. Mit der ersten Sitzung.
Genau. Ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, als ich dieses Bild gesehen habe ja. Und die Überschrift gesehen habe, ich dachte, Rat? Wieso Ratte? Was wollen die denn jetzt? ich habe das tatsächlich Englisch gelesen. Das war vielleicht nicht ganz so hübsch. glaubst du, dass es gut ist, dass Fintechs näher an die Politik kommen und quasi dort auch mal ihre Sichtweisen positionieren?
Also ich finde das im Grundsatz gut, ne? Dass ich glaube, es muss auch so sein. Wir haben über die Themen geredet, die, glaube ich, da angesprochen werden müssen. Über eben solche Themen wie Datenschutz, was darf man nicht. Über solche Themen wie identifiziere ich Kunden, ja? Muss überall eine Unterschrift drunter, geht's auch mal ohne Unterschrift. All diese ganzen Themen, deswegen glaube ich im Grundsatz, Fintech-Rat ist gut. Fintech-Rat, was auch immer.
Bitte nicht Red. Das war nur meine Assoziation. Die hat nichts mit den Leuten zu tun.
Ich glaube, das ist einfach krass, ne? Wir sind im Jahr 2017. Also das ist ein bisschen spät.
Da hast du einfach den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist 2017.
Und
eigentlich müsste man fragen, warum erst jetzt.
Warum erst jetzt?
Und lass uns froh sein, dass sie es machen.
Lass uns froh sein, dass sie es machen. Aber das gleiche Thema, wir haben heute den ganzen Tag über AI hier gesprochen. Eigentlich brauchen die auch einen AI-Rat, ja? Das sollte auch jemand dem gleich sagen.
Insbesondere
gleich daneben stellen.
Genau. Ja, was du gesagt hast, so tatsächlich ein Datenschutz, Machine Learning, AI, Ethikrat quasi.
Ja, genau.
Ethikkommission.
Absolut, genau so, ja.
Würde durchaus Sinn machen. Das hört sich jetzt nach Jux und Dollerei an, aber ich bin komplett bei dir. Das würde Sinn machen.
Absolut, genau.
Dann noch drei Sachen in eigener Sache. Und zwar gab es noch zwei Artikel, ehrlich gesagt, von uns auf Payment und Banking. Nochmal kurz der Hinweis. Der erste war Mobile First, war gestern. Heute gilt Voice First.
Ah, interessant.
Mike. Gerne durchlesen. Ich bin da jetzt ein bisschen biased.
Ist okay.
Und dann etwas, ein Gastbeitrag bei uns. Stell dir vor, wir haben das Jahr 2017 und deine Kreditkarte läuft ab. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil auch da fässt man sich an den Kopf und sagt, das kann nicht sein, dass diese Prozesse immer noch so schlecht sind.
Interessantes Thema, über das man da schreibt, ja. Das ist mal ein Edge Case, ja.
Ja, das ist totaler Edge Case. Passiert alle zwei Jahre, genau. Ja. Gut, und dann haben wir noch die letzte Good News. Die Berliner Volksbank Ventures haben bei Figo investiert. Ja. Herzlichen Glückwunsch, André und dem Figo-Team.
Ja, Gratulation an das Team. Auf jeden Fall sehr gut. Nach der deutschen Börse nochmal eine Investition. Aber ich glaube, die haben sich das auch sehr verdient.
Ja. Und letzter Hinweis. Es gibt den Bankathon 15, jetzt muss ich schnell gucken, wann der war, und zwar am 29.05. bis zum 31.05., diesmal in Wien. Auch da kommen natürlich noch die Links in die Shownotes. Mirko, es war mir eine Freude, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir über die Shownotes und über die News der Woche zu reden.
Ja, sehr gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja, und danke für die Einladung auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne. Und zu allerletzt natürlich danken wir unserem Sponsor PayOne für die Unterstützung bei dem Fintech-Podcast. Mirko, ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich dir auch. Ich hoffe für uns beide auf richtig gutes Wetter und bis dahin. Ciao, ciao.